Orgel Braus. Nee, ich mach da kein Sounddesign für. Das ist eine B-Seite, Ole. Das ist viel zu aufwendig.
Wir müssen die Geschichte doch ein bisschen vernünftig erzählen. Und dann sagen wir, oh, da brennt ein Mast und dann hört man nichts im Hintergrund.
Ja, aber das ist super. Wer macht das? Das ist nur eine B-Seite.
Das ist Teil von unserem Podcast. Das ist Teil von Wild und Fremd.
Ich hab, nee. Also sorry, aber dafür mache ich das Sounddesign nicht. Nicht okay. Für eine B-Seite.
Ja, okay, okay. Dann mach ich's einfach. Erst kommt der Sturm, dann die Wellen. Wochenlang hat sich die Mannschaft von Vasco da Gama nach einem rauen Wind gesehnt, der sie endlich weitersegeln lässt. Die Sonne hing schlaff am Himmel, verdarb das Trinkwasser und ließ die Männer unter Deck flüchten. Jetzt ist sie fort. Stattdessen tobt ein Unwetter und schwillt zu einem peitschenden Orgelgebraus an. Die Böen zerfetzen alle Segel der São Gabriel. Mit nackten Mästen sind die Schiffe den Brechern ausgesetzt. Die tosenden Wellen reißen die Rümpfe in die Tiefe. Orkanartige Stürme machen aus den dicken Planken Walnussschalen auf offener See.
Der schwarze Himmel reißt auf. Fahlgelbe Blitze zucken aus ihm herab, die wie glühende Klingen den Horizont zerschneiden. Die Männer schreien Gebete. Himmel und Meer brüllen, der Donner schmettert dazwischen. Jeder Blitzstrahl zeigt das flackernde Bild einer kleinen Flotte, an dessen Masten nur noch ein paar Fetzen flattern. Viele sind schon untergegangen. Da knallt es laut. Die Männer halten den Atem an. Der Mast eines ihrer Schiffe steht lichterloh in Flammen.
Die Seeleute stehen schweigend und dicht gedrängt auf dem Vorderdeck. Ihre Augen leuchten fahl und unheimlich in dem bleichen Licht wie ferne Sternbilder. Die Erscheinung verschwindet, das Feuer erlischt allmählich. Wie auf ein Signal flacht der Wind ab, der Sturm setzt aus. Der Orkan zieht in die Ferne davon. Er hinterlässt ein Gewirr aus Männern, Planken und abgebrochenen Stücken Holz. Von der Flotte ist nicht mehr viel übrig.
Die Kleidung der Besatzung ist durchnässt. Tagelang regnet es nun auf die zerstörten Schiffe nieder. Viele haben im Sturm ihr Ende gefunden. Schüttelfrost breitet sich auf den Decks aus, auf den bald schon hohes Fieber folgt. Schließlich liegen die Kranken auf den Planken, unfähig sich zu bewegen, dem Tod näher als dem Leben.
Doch der schlimmste Teil der Reise ist noch nicht überwunden. Skorbut bricht aus. Das Zahnfleisch ist derart geschwollen, dass viele nicht essen können. Die Backenknochen treten hervor, die Augen werden immer größer und bekommen einen merkwürdigen, sanften Glanz. Die Mannschaft beginnt zu meutern. Da Gamas Bruder Paolo verspricht den Meuterern große Teile seines Vermögens, um endlich wieder nach Hause zu kommen. Doch auch ihn wird Vasco da Gama verlieren.
Denn Paolo ist tödlich erkrankt. Einige Wochen bleibt Vasco auf den Azoren, westlich von Portugal, bei ihm. Dann muss auch er seine Heimreise antreten. Doch als die Gespenster auf der São Gabriel endlich heimkehren, hat sich die Nachricht schon überall herumgesprochen. Indien ist entdeckt. Portugal ist im Aufbruchfieber. Vascos Bruder wird nicht mehr heimkehren. Von den 160 Männern auf der Hinreise kommen nur 55 nach Portugal zurück.
Wild und fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd. Ich bin Ole.
Ich bin Tore, herzlich willkommen. Wir haben heute so ein richtig klassisches Wild- und Fremd-Thema auf der Agenda-Liste stehen.
Ich glaube, das Klassischste, was wir jemals gemacht haben.
Wirklich?
Wenn man, wenn man an Entdecker denkt, das Erste, was mir damals in den Kopf gekommen ist, als ich noch nicht einen eigenen Podcast mit meinem komischen Bruder hatte, war Christoph Kolumbus. Und wir bewegen uns heute nicht so weit weg von Kolumbus.
Wir bewegen uns eigentlich genau in der Zeit. Wir sprechen über ein oder beziehungsweise über zwei andere Menschen, die mir zumindest vor dieser Recherche komplett unbekannt waren.
Ich habe sehr gestaunt, besonders über den einen Namen. Wir sprechen heute auch über ein Battle, und zwar über das Battle der zwei größten Handelsnationen damals im ausgehenden 15. Jahrhundert, Italien und Portugal.
Beide handeln in dieser Zeit wahnsinnig viel mit Indien. Warum, da werden wir später noch drüber sprechen. Eigentlich ging das alles damals über die sogenannte Seidenstraße. Das ist ein über 6000 Kilometer langer Landweg, über den man halt vor allen Dingen Gewürze und eben Seide und andere Stoffe nach Europa bringen konnte. Aber man kann sich vorstellen, 6400 Kilometer über Land, das ist erstens ziemlich unsicher,
ja,
und zweitens dauert das Monate bis Jahre.
Ja, wir haben ja über Christoph Kolumbus gesprochen, der ja auch eigentlich Indien finden sollte. Er stößt, wie wir wahrscheinlich alle aus dem Geschichtsunterricht wissen, nicht auf Indien, sondern eben auf Amerika, auch wenn er lange Zeit behauptet, er hätte tatsächlich Indien entdeckt.
Ja, bis an sein Sterbebett, glaube ich, hat er geglaubt, das ist doch Indien.
Aber wir sprechen heute über die Leute, die nicht verkackt haben. Ganz getreu unserem Intro, Da Gama hat einen Seeweg nach Indien für Portugal entdeckt. Was für eine Nachricht!
Mit seiner Entdeckung erfüllt sich ein jahrhundertelang gehegter Traum der westeuropäischen Seefahrer, nämlich endlich einen direkten Weg übers Wasser nach Indien zu haben.
Auf der Karte sieht das folgendermaßen aus. Da Gama fährt quasi einmal um Afrika herum. Wenn sie dann Ostafrika erreicht haben, orientieren sie sich weiter östlich, bis sie schließlich auf die westliche indische Küste treffen, auf die Malabarküste.
Als Da Gama heimkehrt, geht es ihm nicht gut. Auch davon haben wir im Intro schon gehört. Er leidet an Fieber und er wird Jahre später noch einmal nach Indien aufbrechen, dort allerdings seiner Krankheit erliegen.
Trotzdem, und das müssen wir als Wild- und Fremdfans von gescheiterten Seereisen unbedingt sagen, Vasco da Gama hat zumindest auf dem Papier eine perfekte Reise gemacht.
Ganz im Gegensatz zu Christoph Kolumbus, der eigentlich wirklich komplett gescheitert ist, weil er einfach komplett in die falsche Richtung gesegelt ist und was ganz anderes entdeckt hat.
Da Gama hat besonders eine Stärke. Er ist unfassbar gut in allen nautischen Dingen. Er kann sich sehr gut orientieren auf dem Meer. Doch in diplomatischen Beziehungen ist es ein bisschen schwieriger. Das berichten zumindest Quellen aus dieser Zeit.
Das merkt man auch, als er dann in Indien ankommt. Denn dort läuft der Empfang viel schlimmer als erwartet. Natürlich ist Indien schon längst entdeckt und besiedelt. Nur eben nicht von Europäern. Neben den indigenen Völkern sind da vor allen Dingen arabische und ägyptische Händler.
Die betreiben festen Handel mit den Menschen in Indien, vor allem über Gewürzmischung und Luxusartikel, die sie dann nach Hause schicken. Übrigens, das haben wir irgendwie neben der Recherche erfahren, Portugal hat davon dann später, als Indien dann offiziell entdeckt war, 98,4% der gesamten Tonnenlast, die sie importiert haben, bestanden aus Pfeffer und Gewürzen. 98,4%.
Das ist irre und zeigt auch, was für einen Stellenwert diese Gewürze dann hatten, ne? Ist wie so ein Opium, was auf einmal nach Europa schwemmt. Alles schmeckt auf einmal gut.
Und die Araber haben jetzt gar keinen Bock, dass Portugal, der ja damals wohl größte Player im Zeitalter der Entdeckung, jetzt mitverhandelt. Und so tun sich diese multinationalen Händler zusammen.
Ja, sie sabotieren Dagamas Schiffe, machen Störaktionen gegen seine Crew. Dagama kann sich kaum wehren und das Problem ist auch, der hat viel portugiesisches Geld an Bord.
So, also, komm mal. Genau. Kann man sich vorstellen, wenn man nach Indien geht und sagt, hey, ich habe hier ein paar portugiesische Münzen, wie die Inder wohl darauf reagieren, wie beliebt dieses Zahlungsmittel in Indien ist.
Das hat halt überhaupt keinen Wert und so kann er sich halt auch irgendwie nicht so wirklich was damit ertauschen. Also die ganzen Besitztümer, die ganzen reichen Gewürze, Stoffe, die er jetzt mitnehmen könnte, die kann er sich einfach nicht leisten.
Genau, die wandern an ihm vorbei und schlussendlich muss er sich aus Indien sogar freikaufen, also dann tatsächlich Geld da lassen, damit er wieder nach Hause fahren kann.
Zurück in Portugal verbreitet Dagama die Nachricht, dass es sich bei den indischen Ostvölkern vorrangig um Christen handeln würde. Glaubensbrüder also und somit einfache Verhandlungspartner. Damit irrt er sich gewaltig, doch das weiß weder er noch das portugiesische Königshaus. Die verhandeln schon bei seiner Rückkehr über eine erneute Fahrt, um einen Tauschhandel mit Indien zu etablieren und ganz nebenbei den größten Erzfeind Arabien zu verdrängen.
Portugal handelt schnell, super schnell sogar. Vor allem in der Annahme, Arabien würde den Seeweg jetzt besser verteidigen. Sie haben ja mitbekommen, dass Dagama angekommen ist, dass Portugal offiziell Indien entdeckt hat. Und das portugiesische Königshaus weiß, dass die wettermäßig beste Aufbruchszeit schon im kommenden Frühling liegt.
Schon Monate später schwimmt eine fertige Flotte im Hafen. Die größte, die Europa bis dahin kennt. Mit 13 oder 15 Schiffen. Es sind entweder 13 oder 15. Wir haben verschiedene.
Nicht 14 auf jeden Fall.
Wir haben verschiedene historische Dokumente, die eben entweder 13 oder 15 sagen. Aber ich find's krass, wie schnell diese Flotte wirklich aus dem Boden gestampft worden ist.
Das ist absoluter Wahnsinn. So, ich meine, das portugiesische Königshaus muss angesichts der unfassbaren Reichtümer in Indien gesagt haben, wir nehmen so viel Geld in die Hände, jetzt innerhalb kürzester Zeit eine riesige Flotte zu bauen und ganz fähige Männer einzustellen. Das kommt ja nochmal dazu.
Unter diesen fähigen Männern, die jetzt auf diese 13 oder 15 Schiffe gebracht werden, um nochmal nach Indien zu segeln, ist auch Bartolomeo Dias. Ein fähiger Nautiker, dem es 11 Jahre zuvor schon gelungen war, das Kap der Guten Hoffnung zu umsegeln. Das ist auch heute noch eine gute Leistung, damals war das quasi Weltklasse.
Bis hierhin klingt alles ziemlich sinnvoll, oder? Starke Vorbereitung, eine ganz ordentliche Idee. Nur eine Sache ergibt überhaupt keinen Sinn, und zwar die Wahl des Kommandoführers. Das Kommando übernimmt nämlich Pedro Álvares Cabral, ein Nobody.
Wir haben jemanden gefunden, der sich sehr intensiv mit Pedro Álvares Cabral beschäftigt hat. Nidal von Flashpoint History. Ihr findet seinen Kanal und sein Video über Cabral in den Shownotes.
Er hat uns geholfen, das Ganze ein bisschen einzuordnen. Wir haben ihn gefragt, warum hat sich das portugiesische Königshaus überhaupt für Cabral entschieden?
Okay, so Cabral again, he was a man who was of aristocracy, not of upper aristocracy, but definitely he was in that category where he'd be somebody that would make a presence. They wanted somebody who would come from somewhat of a noble stock. He was somebody that had the ability to think his way through a problem. He was well educated. He was a knight. This was a man that the king had a great deal of favor in at the time. But he was also somebody that the king saw as somebody that he could somehow kind of manipulate and control, and that was kind of be very important for him. What's more, his personality was somebody that he was a thinker. He was somebody that could easily encounter a situation and solve his way through. He had been tested in battle in the past, and he was going to be somebody that was expected to get the job done. And I think for all of these qualities, yeah, he was selected. What's more, the man liked to fight. He was also indoctrinated into the whole Portuguese idea of holy war. If there was a fight to be had against Islam, this is going to be a person that was going to bring it to them, period. And he wouldn't hesitate to do it either. Again, at this point in time, Portugal was so involved in the Holy War that it was all consuming for them. They were going to fight Islam in every front that they could possibly find. Later on, the Portuguese would even have plans in play to actually try to attack Mecca and Medina. They would try to secure the Red Sea. And Pedro Cabral was cut out of that cloth. He was somebody that was a crusader. He was somebody that was going to get the job done for his
king. Nidal sagt, dass Cabral ein Adliger ist. Jetzt nicht aus der höchsten Aristokratie, aber doch jemand, der irgendwie Eindruck hat. Er kommt aus einer edlen Familie, ist Ritter und eigentlich genau die Art von Person, die der König manipulieren und kontrollieren kann. Cabral war aber auch ein eigenständiger Denker, jemand, der sich in schwierigen Situationen zurechtgefunden hat, der wirklich durchdacht gehandelt hat und auch immer abgeliefert hat.
Cabral ist auch ein Kämpfer, der das Schlachtfeld nicht scheut. Besonders im Krieg zögert er nicht, sich den Herausforderungen zu stellen, sei es gegen den Islam bei Angriffen auf Mekka oder Medina oder in der Region des Roten Meers. Cabral ist also ein Mann, auf den sich sein König verlassen kann, wenn es darauf ankommt.
Und so wird Pedro Álvares Cabral die Flotte anführen. Ein Edelmann, zwar dekoriert, aber völlig unerfahren auf dem Wasser. Doch im Gegensatz zu Da Gama ist Cabral ein Diplomat. Jemand, der den indischen Herrschaften eine gute Vorstellung geben kann, wie großartig Portugal eigentlich ist. Dieser Punkt ist dem portugiesischen Königshaus besonders wichtig.
...1200 Männer sollen auf der Flotte arbeiten. Für ihre Überfahrt nach Indien werden sie mit Nahrung für anderthalb Jahre ausgestattet. Die Aufgabenstellung ist klar. Indien erreichen, dort den kommerziellen Interessen Portugals Geltung verschaffen und die Schiffe des Erzfeindes Arabien auf Hin- und Rückfahrt eliminieren. Teile von Cabrals Flotte bestehen daher aus schwer beladenen Kriegsschiffen, andere sind unbeladen, um die Reichtümer Indiens zurück nach Portugal zu transportieren.
Mit an Bord sind auch Mönche vom Orden des Heiligen Franziskus. Viele von ihnen sollen in Indien bleiben und dort den portugiesisch-christlichen Glauben verbreiten und festigen. Ganz im Bild der damaligen Zeit. Den Völkern fremder Erdteile entgegentreten, in einer Hand die Waage, in der anderen das Kreuz. Die Symbole für vermeintliche Gerechtigkeit und christlichen Glauben. Für die Menschen damals war das kein Widerspruch. Beide gelten als Bestandteile des Friedens.
Am 9. März im Jahre 1500 bricht Cabral zu seiner großen Reise auf. Seine Mission und seine Ziele sind klar, doch die Fahrt wird ganz anders verlaufen, als die Einwohner Portugals bislang vermuten. Am 22. des gleichen Monats verschwindet ein Schiff der Flotte, das Schiff von Vasco de Ataíde, unter unklaren Umständen. Cabral wird sich zu dem Verlust nie äußern. Der Navigator und Schreiber der Reise erklärt später, es sei einfach so in der Nacht verschwunden. Auch darüber haben wir mit Nidal gesprochen.
So Pedro Cabral left Lisbon, or at least Belém, which is like that small fishing village that's kind of south of there, with 15 ships. And one of them was lost, they say, in a storm. However, the real reason for this, nobody actually really knows. Looking through all of the information that I had at my disposal, it was just poof, it vanished. And nobody wanted to talk about it. And they just kind of moved on to like whatever they were doing next. The truth of the matter is that I think either the Portuguese were embarrassed of their loss, something had happened and the ships had gone in the wrong direction, they went into a storm, they just had bad luck. It's really hard to say. The Portuguese are very secretive about what they do. And to give you a good example, like when the Portuguese initiated their endeavor to explore, they'd keep track of everything, not just what the coastline looked like, what the weather was like, what the winds were like, but they would keep track of like the smallest minutia of detail. What did the currents look like? What did the water look like? Were there any unusual birds? What was the foliage of the trees? They would keep everything of these, and they would send all this information back to a massive database that later captains would use. With great effect, I might add. By the time of Vasco da Gama and then later with Francisco de Almeida, the king of Portugal, Manuel I, could sit at a table. And even though he had never traveled there, he could tell what the coastlines were like over a big chunk of the earth. And he could maneuver his forces with what he would call the regimento into a position to block competitors to take over the Indian Ocean. And this was all based on the idea that the Portuguese had this database. The loss of this ship was either an embarrassment or the Portuguese stumbled into something that was a potential danger that they didn't want anybody else to know. And they figured that if they're not going to let that information out, then somebody else would stumble into it and get destroyed in the same process. So it had to have been one of those.
Cabral verlässt die Hafenstadt also mit 15 oder 13 Schiffen. Eins davon verliert er eigenen Angaben zufolge in einem Sturm. Doch in den Recherchen von Nidal verschwindet das Schiff einfach und danach spricht niemand mehr über den Verlust. Stattdessen macht die Flotte einfach weiter, als sei nichts geschehen. Es wirkt also fast so, als hätten sich die Portugiesen für den Verlust geschämt. Vielleicht, weil das Schiff vom Kurs abgekommen ist und in die falsche Richtung gesegelt ist, oder weil es schlichtweg Pech war.
Mega weird, dass es danach nie wieder erwähnt wird. Und das in einer Zeit, in der die portugiesischen Seefahrer eigentlich alles ganz akribisch dokumentierten. Wetter, Küsten, Winde, selbst die kleinsten Details. Diese Berichte schickten sie dann nach Portugal, damit König Manuel I. über ferne Küsten sprechen kann, auch wenn er sie selbst nie gesehen hat. Der Fall des verlorenen Schiffs bleibt also ein Rätsel. Entweder ist es Scham, weil das Schiff vom Kurs abkam, oder die Flotte stieß auf eine so große Gefahr, dass diese nie jemand erfahren sollte.
Mit einem Schiff weniger konzentriert sich die Mannschaft nun auf die weitere Route. Doch als Cabral die Kapverdischen Inseln erreicht, weicht die Flotte vom Kurs ab. Statt weiterhin südlich an der westafrikanischen Küste zu fahren, um Afrika somit einmal zu umkurven, schlagen sie eine westliche Richtung ein, geradewegs auf einen riesigen, unbekannten Kontinent zu.
Die wenigen Aussagen der Mannschaft machen die Natur für die Änderung der Richtung verantwortlich. Die windstillen Zonen und die Strömungen hätten die Kontrolle über die Richtung übernommen. Sich aus dem so entstehenden Kurs zu befreien, sei zu schwierig gewesen. Ein Tatbestand, der angesichts der riesigen Flotte und den über 1000 Männern an Bord zumindest unwahrscheinlich scheint. Am 22. April 1500 rückt endlich Land in Sicht.
Sie sind jetzt einen Monat lang getrieben, ohne irgendeinen großartigen Versuch, ihre Richtung, ihre westliche Richtung zu ändern. Und jetzt sind sie angekommen. An einem großen, unbekannten Kontinent.
Nicht in Indien, so viel dürfen wir spoilern. Sie hatten ja auch Bartolomeo Dias dabei. Der ist so ein guter Nautiker. Der müsste doch eigentlich wissen, dass sie seit mehreren Wochen ganz falsch waren.
Ja, und damit vor die Küste eines riesigen Landes, was wir heute unter dem Namen Brasilien kennen.
Irgendwie klingt das alles unglaubwürdig. Oder ein Schiff verschwindet auf so ganz super seltsame Weise. Dann ändern sie den Kurs nicht und erreichen ja ganz zufällig Brasilien. Irgendwie ziemlich viel Zufall, finde ich.
Zumindest zu viel Zufall für uns. Wir wollten das nicht einfach so hinnehmen und haben versucht, Einsicht in die portugiesischen Dokumente zu dieser Fahrt zu bekommen. Typisches Wild- und Fremdding. Man schreibt Bibliotheken an, man ruft irgendwo in fremden Ländern an und bezahlt am Ende sehr viel Geld für die Telefonrechnung.
Leider lief es diesmal ein bisschen anders. Ja.
Das hat leider nicht geklappt, denn die portugiesische Staatsbibliothek in Lissabon hat keine Dokumente zu dieser Fahrt herausgegeben.
Zumindest Stand jetzt. Auch Nidal von Flashpoint History hat dort nachgefragt, ist aber ganz wie wir nicht weitergekommen. Andere Quellen haben seine Zweifel nur noch verstärkt.
It's heralded as being a coincidence. He's given the credit of, quote, discovering South America. But I think the truth of the matter is that the Portuguese had already discovered this. And I don't believe I'm the only person that believes in this. And again, this, what I'm going to say now is speculation, but it's based on an educated guess, and it's based on numerous encounters with a lot of Portuguese people who have good insight into their history. And they all feel the same thing, that South America had already been discovered at this point. You got to keep in mind that the Treaty of Tordesillas, which was signed 1494, which had divided the world between these two powers, which is, again, the epitome of hubris. How is it possible that these two small, relatively small countries could do that? But the strength of that treaty was that it set up these areas of demarcation. The Spanish would go in one way, the Portuguese would go in another way. And had it not been for that treaty, I think that the strength of that treaty was that it kept these two powers from destroying one another. If the Spanish and the Portuguese had got into some sort of local conflict over who owns what island, and they were encroaching on each other's turf, they would have gone to war. And these massive empires that they had established, North America, South America, for the Portuguese, and Africa, India, and in the Southeast Asia, none of that stuff, I don't think, would have had, it might not have even come into effect. Or it would have been seriously impeded because they would have been fighting each other along the way. So the strength of that treaty was that it divided the two into these spheres of influence that they could adhere to. And I think by the year 1500, this was ingrained enough that I believe the Portuguese king could finally announce that he had discovered South America. My guess is that they probably had discovered it way before. And again, look at what happened during that treaty. The way that the line of demarcation was put down, it heavily favored the Spanish. And again, you got to look at the Pope that actually signed it. It was Alexander VI, the Borgia Pope, who was very much a good friend of Isabel I of Castile. They kind of helped each other when they were struggling to gain power. And at this point in history, it was a lot of quid pro quo. The line that was put down heavily favored the Spanish. The Portuguese wouldn't have anything to do with that. So some would say that the line was pushed 300 miles to the east because the Portuguese were feeling like they were being treated unfairly, that this was not exactly in their best interest. But look at where the line sits, or at least where it initially sat. It would have protected all of the Portuguese interest along the coast of Africa. It would have still been fair to them, and they would have still gone on to find India and established their empire in the Indian Ocean. So why, as far back as 1494, did they make such a push to move that over? And I don't think it was just because of hurt feelings or for pride. I think as far back as then, 6 years before Cabral got the credit for it, they had already discovered it. And you also got to keep in mind what the Portuguese were doing at that point. If you look back at Bartholomew Diaz, when he arrived at that portion of Africa, where it sticks out, the huge bulge that sticks out in the Atlantic Ocean, it's there that he got stuck in a storm and found himself miles from the coast. And any sane human being would immediately turn back and get right back to the coast as quickly as they possibly could, but he didn't. He decided to set a southwesterly path and go out deeper into the ocean. And he did this massive looping maneuver without seeing any land for, I think, like 30 days. I mean, can you imagine being on a ship and not seeing land for 30 days? And he arrived in the southernmost part of Africa. And that was based off of the currents and the wind. And he must have had some sort of insight. Again, this goes back to that database that the Portuguese were compiling. But there were a lot of captains that are not mentioned in history that must have been doing exactly the same thing. And if you look at the map, that portion of Africa that sticks out is the closest to South America. Again, as we had mentioned before, I believe that I've heard somewhere that the sands of the Sahara Desert, if they're caught in a big enough storm, they can actually make it across the Atlantic and actually land in South America. So one of those captains must have done the exact same looping maneuver. And if you do it far enough, you're gonna hit South America. It's bound to happen. In fact, that's what Cabral did. He was basically adopting the same policy that Bartholomew Diaz had done, that Vasco da Gama had done before them, and hit that same area. And I believe there's also something to be mentioned in one of Vasco da Gama's voyages. When he was first getting to India, he did the same looping maneuver, and then suddenly, in one of the notes, they discovered that birds were flying in the sky, And then at that point, the chronicle of his voyage goes completely blank. Nobody talks about anything that happens until they get to Africa. So something must have happened. I mean, that's a little strange that they go silent.
Zwischen 1494 und der offiziellen Entdeckung Brasiliens durch Cabral könnten die Portugiesen Südamerika also bereits gekannt haben. Hinweise darauf finden sich in mehreren historischen Aspekten. Es gibt zum Beispiel den Vertrag von Tordesillas aus dem Jahr 1494, der die Welt zwischen Spanien und Portugal so ein bisschen aufgeteilt hat. Der scheint auf den ersten Blick Spanien zu bevorzugen. Die Portugiesen könnten in diesem Vertrag aber die Demarkationslinie bewusst weiter nach Osten verschoben haben, um Ansprüche auf unbekannte Gebiete zu sichern, die sie vielleicht zu dieser Zeit schon kannten.
Ja, auch die Routen von Bartolomeu Dias und Vasco da Gama werfen Fragen auf. Ihre weiten Schleifen im Atlantik könnten sie zumindest zufällig auf das südamerikanische Land geführt haben, noch bevor Cabral offiziell dorthin segelte. Bemerkenswert sind auch die Lücken in den Aufzeichnungen dieser früheren Reisen. Es scheint, als hätten die Portugiesen absichtlich bestimmte Ereignisse ausgelassen, um solche Entdeckungen geheim zu halten. Die Entdeckung Brasiliens durch Cabral war daher wohl weniger ein glücklicher Zufall, sondern vielmehr die strategische Inbesitznahme eines Gebiets, das die Portugiesen bereits kannten.
Das ist natürlich nur eine Hypothese.
Nieder als Meinung in diesem Fall.
Nieder hier äußert und die wir aber durch die Quellen, die wir zu dieser Recherche gelesen haben, schon
nicht falsifizieren können.
Nicht auf jeden Fall widerlegen können. Aber es wäre schon krass, oder? Also stell dir vor, Portugal weiß mindestens seit 6 Jahren schon, dass es da große Ländereien gibt, die nicht Indien sind. Und schicken dann erst jemanden los, um sie quasi offiziell zu entdecken. Da fragt man sich ja auch, warum.
Das ist ein super heikles Thema. Und ich glaube, wir werden da am Ende nochmal ganz kurz drüber diskutieren und noch ein paar andere Beweise anführen, ja.
Was Cabral da 1500 genau entdeckt hat, das weiß er selbst nicht so richtig. Er ist sich unklar, ob es sich bei Brasilien jetzt um ein Festland oder um eine kleine Insel handelt.
Zu Afrika gehört es nicht, das ist Cabral immerhin klar. Die indigenen Völker, die die Portugiesen an den Stränden treffen, sehen ganz anders aus als die des afrikanischen Festlandes. Sie unterscheiden sich vor allem in körperlichen Merkmalen und der Hautfarbe.
Auch die Flora der entdeckten Küste scheint den Portugiesen irgendwie fremd. Welche Bedeutung die Neuankömmlinge dem Küstenabschnitt beimessen, lässt sich durch ihre Aufzeichnung nicht vollständig belegen. Immerhin nutzen sie die Holz- und Wasservorräte, um ihre Ladung aufzustocken.
Dann segeln sie wieder Richtung Norden auf der Suche nach einem sicheren Ankerplatz.
Cabral will das neu entdeckte Land gar nicht erkunden. Er schickt ein einzelnes Schiff zurück nach Portugal und berichtet in den beigelegten Briefen kurz von der Entdeckung einer neuen Insel oder eines neuen Landes. Er tauft es auf den Namen Vera Cruz, zu Deutsch Wahres Kreuz. Landgänge unternimmt er nicht, von dem jetzt europäisch entdeckten Land sieht er nur die Küste. Am 3. Mai befindet sich seine Flotte wieder auf hoher See, aber nicht zurück in die Heimat.
Ja, Cabral entscheidet sich jetzt für eine neue, also die zweite Fahrt nach Indien. Auch das ist uns in der Recherche ganz komisch vorgekommen.
Ja, stell dir vor, du entdeckst Land, neues Land, was noch nie jemand vor dir gesehen hat, außer halt ganz viele Leute, die dort schon seit tausenden Jahren leben, aber
die, wichtiges Add-on,
die
ja.
in der europäischen Geschichtsschreibung natürlich nicht vorkommen zu der Zeit. So, du könntest es für ein Land claimen, du könntest es komplett ausbeuten. Auf jeden Fall ist es wahnsinnig, riesiges Potenzial, aber du lässt es einfach links liegen.
Andere portugiesische Seefahrer könnten also wirklich die ersten Europäer in Brasilien gewesen sein. Unklar ist bis heute, warum sie es nie verraten haben. Portugal scheint sich bewusst für Cabral als Entdecker entschieden zu haben.
Ja, und jetzt treibt ihn sein eigentlicher Auftrag wieder voran. Er sollte ja die Westküste Indiens so schnell erreichen, wie es geht, hat jetzt 2 Monate lang hoffnungslos irgendwo rumgedümpelt, dabei zufällig Brasilien entdeckt. Oder auch nicht zufällig. Und ist jetzt auf dem Weg nach Indien.
Als die Flotte das Kap der guten Hoffnung erreicht, legt sich ein Sturm über die See. Ein schlimmer Sturm, einer von der unnatürlichen Sorte. Von Norden ziehen Wolken wie schwarze Stofffetzen heran. Böen fegen über die Planken, wühlen die Wasseroberfläche auf und lassen die Schiffe knarren und ächzen. Minuten später steht die Welt Kopf, Wasser donnert von allen Seiten auf sie herab. Das Holz splittert und kracht auseinander. Die Planken neigen sich dem schwarzen Sog entgegen und werfen die Männer in die Tiefe.
Die Flotte ist zum Spielball der Elemente geworden und entwickelt eine so dämonische Kraft, dass sie die Segel an den Masten in Fetzen reißt. 4 Schiffe, darunter auch das des Navigators Bartolomeo Diaz, gehen im Ozean unter. Der Rest der Flotte wird im Sturm getrennt und findet erst im Hafen von Mosambik wieder zusammen. Diogo Diaz, Bartolomeos Bruder, wird von den Winden nach Süden gedrückt. Er verliert den Anschluss an die anderen Schiffe. Bei seiner Rückkehr entdeckt er selbst eine von Europa noch unbemerkte Insel. Sie geht später als Madagaskar in die Bücher dieser Welt ein.
Der Sturm hat die Schiffe fast unbrauchbar gemacht, sowohl für einen Kampf gegen die Araber als auch für eine verfrühte Heimkehr. Sie hoffen in der afrikanischen Küstenstadt im Osten des Landes auf Hilfe, doch sie bekommen keine. Die Häfen sind im festen Besitz der Araber, die schon aus reinem Prinzip keine Tauschgeschäfte mit portugiesischen Seemännern eingehen. Ganz im Gegenteil. Cabral stößt auf unverhohlene Ablehnung.
Auch die afrikanischen Bewohnerinnen und Bewohner wollen der Flotte nicht helfen, wahrscheinlich wegen sehr dubioser Vereinbarungen, die sie mit den arabischen Kaufleuten eingegangen sind.
Ja, so muss Cabral also seine Reise fortsetzen, zumindest teilweise. In Malindi, einer kleinen Küstenstadt etwas weiter im Norden der Ostküste, bekommt er dann endlich Hilfe.
Der König von Malindi hat vorher schon Da Gama in Empfang genommen. Jetzt tut er dasselbe mit Cabral. Lässt die Schiffe reparieren, stattet sie mit neuen Schiffsvorräten und zusätzlichen Männern aus.
Als die Flotte dann am 13. September endlich die indische Ostküste erreicht, scheinen die miesen Tage vorbei zu sein. Cabral hat also sein Ziel erreicht, auch wenn es deutlich länger gedauert hat, als man in Portugal zu hoffen wagte.
Und doch reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Das Arabische Reich hatte nach Da Gamas Entdeckung von Indien 2 Jahre Zeit, sich auf eine weitere Flotte Portugals vorzubereiten. Und das haben sie gemacht. Sie haben Verträge mit den indischen Kaufleuten geschlossen, keine Handelsbeziehungen mit den Portugiesen einzugehen.
Ja, und nebenbei hacken sie auch immer mehr kleinere Intrigen gegen die Europäer aus. Sie machen sich deren fehlende Sprachkenntnisse und die portugiesische Unwissenheit über Bräuche und Tradition zunutze und lassen sie so immer wieder ins offene Messer laufen.
Cabral hat also irgendwie Indien erreicht. Das war's dann aber auch.
Ja, von seinen Zielen, gute Handelsposten zu errichten oder die Araber endgültig aus dem Weg zu räumen, ist er meilenweit entfernt.
Der Kommandoführer ändert seine Taktik. Wenn er zurückkehrt, dann nicht mit leeren Händen. Als ein arabisches Schiff bis zum Bug voll mit Pfeffer beladen den Hafen verlässt, kapern es die Portugiesen. Als Reaktion attackieren die Araber ein Handelshaus und töten 50 Menschen. Jetzt bricht ein Kleinkrieg an der Ostküste aus. Und Cabral will noch einen Gegenschlag wagen. Einen so immensen, dass er auch jeden potenziellen Handelspartner in der Stadt verlieren wird.
Als die Nacht anbricht, schleichen sich 1 Dutzend Portugiesen auf die im Hafen liegenden arabischen Schiffe. Minuten später stehen 9 von ihnen in Flammen. Sie brennen im Wasser nieder, mitsamt der geladenen Handelsware. 600 Araber werden festgenommen und in den frühen Morgenstunden umgebracht. Cabrao zieht seine Schiffe vor der Küste zusammen und lässt dann den Hafen stundenlang mit Artillerie beschießen. Nun wechselt er den Standort in nördliche Richtung.
Dort läuft der Handel besser. Am 16. Januar 1501 tritt Cabrao die Rückfahrt nach Portugal an. Ein Schiff verliert er auf dem Weg, die anderen kehren mit reicher Fracht an Gewürzen und Luxusgütern nach Hause zurück. Doch von der riesigen Flotte erreichen nur 6 Schiffe den Hafen von Lissabon. Cabrao wird in allen Ehren empfangen, doch zufrieden ist der portugiesische König nicht.
Die abschließende Frage, die wir unbedingt in dieser Folge klären wollten, ist: Hat Cabrao tatsächlich Brasilien als erster Europäer entdeckt oder stimmt das nicht?
Unter Historikerinnen und Historikern tobt seit Jahrzehnten eine Debatte aus 2 Ansichten. Die einen behaupten, Cabrao hat den Kontinent tatsächlich per Zufall gefunden. Sie haben dieses verlorene Schiff gesucht und sind dann eben vom Kurs abgekommen. Die andere Theorie behauptet, dass es doch alles ein abgekartetes Spiel gewesen ist.
Auch Alexander von Humboldt hat sich der Debatte gewidmet. Er glaubt, die Navigatoren in dieser Zeit hätten keine Kenntnisse von den Strömungen gehabt und somit die Position gar nicht richtig bestimmen können. Somit wussten sie also nichts von der südwestlichen Richtung und Brasilien sei tatsächlich per Zufall entdeckt worden.
Wir können uns für keine dieser Seiten endgültig entscheiden, dafür fehlen uns einfach die Dokumente. Eigentlich gab es auf den Flotten viele Schreiber, die alles dokumentiert haben, aber das meiste davon wurde nach diesen Reisen einfach vernichtet.
Wohl aus Geheimhaltung, und die Überreste könnten allesamt beim Lissabonner Erdbeben 1755 verloren gegangen sein.
Ob Brasilien in Wirklichkeit nicht vielleicht viel früher von Europa entdeckt wurde, bleibt bis heute ein Rätsel.
Wir wollen unbedingt wissen, was ihr denkt, Zufall oder von langer Hand geplante Kalkulation. Und wenn alles geplant war, warum?
Da hänge ich mich nämlich so dran auf. Ich meine, in dem Vertrag sieht man wirklich, wie diese Ostgrenzen verschoben wurden. Und dieser Bogen, den da Gama gefahren ist, der ist wirklich... Also wenn man sich das auf der Karte anschaut, ihr könnt es euch bei Wikipedia ansehen, wenn ihr wollt, der ist so weit weg von Afrika, dass man denkt, ey, wenn der noch ein bisschen weiter gefahren wäre, dann wäre der ganz sicher bei Südamerika vorbeigeschreddert.
Man könnte aber natürlich auch sagen, das Meer ist unentdeckt, er wusste nicht, wo er langfährt. Natürlich fährt er lieber Bogen, als ganz nah an irgendeiner Küste vorbeizufahren. Ich glaube... Brasilien wurde vorher entdeckt.
Ich glaube auch, ja, ich glaube auch.
Ich glaube, Cabrao ist ein super Mann, ein neues Land zu entdecken. Jemand, der nicht viel Erfahrung auf dem Wasser hat, aber eine super gute Connection mit dem König hat. Und dann dieser Vertrag mit Spanien. Da war ja sehr viel Westen bei Portugal dabei und whoops, dann taucht da ein neuer Kontinent auf. Vielleicht sind das gar nicht so schlechte Bedingungen für Portugal.
Ja, und wenn sie es schon vorher gewusst hätten, bevor der Vertrag überhaupt verfasst wurde, dass da ein riesiges Land im Westen wartet, dann hätte ich es auch so gemacht. Dann hätte ich den Vertrag unterzeichnet und ein paar Jahre später gesagt, oh Mensch,
upsi,
da ist ja
da
was.
Ist ja noch viel Land.
Ja.
Lieben Dank an Kalina Schindler, die hat uns bei der Folge unfassbar unterstützt. Sonst hätten wir die ganzen Namen wahrscheinlich ganz falsch ausgesprochen. Ja, so wie fast immer.
Genau. Wir hoffen, dass alles passt. Wenn nicht, dann schreibt es uns doch in die Kommentare bei Spotify, auf YouTube, bei Apple Podcast oder direkt an info@wildundfremd.de oder für die coolen Kids auf Instagram @wildundfremd.
We cool kids, let's go. Vielen Dank an werkzeug-garten.de, die uns immer noch unterstützen.
Wir haben Liebe Grüße.
Hallo. Yes. Ja. Hallo Svenja, hallo Raphael.
Danke.
Wie cool, dass ihr noch dabei seid.
Hallo.
Wir haben interessante Rückmeldungen bekommen dazu. Aber
wir müssen das beichten. Nein.
Wir stellen euch erstmal den Werkzeuggarten vor. Wenn ihr noch dran seid, dann gibt's...
Okay.
Ordnet es einmal nach hinten.
Ja.
Ihr findet dort alle hochwertigen Produkte rund um Haus und Garten, Garten- und Forstwerkzeuge, geschmiedete Kochfässer, Innen- und Außenleuchten, alles, was euer großes Herz begehrt.
Euer großes Gartenherz. Und selbst wenn ihr keinen krass grünen Daumen habt, mit den Werkzeugen werdet ihr zum professionellen Gärtner. Das lasse ich hier so stehen, da schwöre ich mein Eid drauf. Bitte belangt mich nicht richtig dafür.
Alle Artikel kommen aus kleineren Manufakturen oder Schmieden und sind bei Bestellung direkt am nächsten Werktag bei euch. Ab 50 Euro Bestellwert kostenfrei in Deutschland, ab 100 Euro in Österreich.
Und wir müssen euch noch was beichten, Svenja und Raphael.
Erzähl.
Wir haben eure Werbung falsch gemacht.
Ja, stimmt.
Wir haben fast ein Jahr lang
zu dem Point hin, den ich vorhin erwähnt habe. Ich wusste nicht, dass wir so schnell sind, aber
doch,
ja.
Das muss ihr jetzt. Wir haben 9 Monate lang Manufakturen gesagt.
Ich glaube, ich kann mich nicht daran. Also es hat jemand gehört und hat uns eine Mail geschrieben. Liebe, also es war eine super, super liebe
es war,
Mail. Ne?
Es war eine super
also
liebe war, Mail, aber ja, es sind gesagt, natürlich okay, Manufakturen und nicht Manufrakturen.
Und es heißt Versandkosten und nicht Versandskosten. Ja, also Versandskosten habe ich auf jeden Fall gesagt.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch Manufakturen gesagt habe. Ja, also vielen Dank für diese Korrektur und ja, liebe Grüße an den Werkzeuggarten. Ab jetzt sind es Manufakturen und Versandkosten.
Genau, wenn ihr noch mehr Fehler findet, dann schreibt uns gerne eine Mail, ja, und ihr habt einen Platz in der nächsten Folge. Da lege ich mich fest. Freunde, lieben Dank fürs Zuhören. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war eine Fanempfehlung, diese Folge zu machen. Und ich dachte am Anfang, mal gucken, ob wir das gut hinkriegen im Wild- und Fremdstil. Und dann ist mir während der Recherche und Tore ja auch während der Recherche immer mehr aufgefallen, irgendwie ergibt die Story nicht so viel Sinn, wie man denkt.
Ja,
und dann war da ein Punkt, der einen aufgeregt hat, das hat nicht gepasst, das hat nicht gepasst. Und am Ende ist es irgendwie eine super, super interessante Geschichte gewesen, über die man sich bis heute streiten kann. Und niemand kann sagen, ich habe auf jeden Fall recht.
Das kann sowieso niemand sagen, aber das wisst ihr schon, wenn ihr unseren Podcast hört. Übrigens, wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal im zweiten oder dritten Link in den Shownotes.
Wir haben uns noch nicht festgelegt.
Wir wissen noch gar nicht, wie die aussehen. Aber da kommt ihr auf eine kleine Seite namens Steady. Und da gibt es 3 Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Als Strauchdieb, als Langfinger oder als Outlaw.
Wir wünschen uns das als Weihnachtsgeschenk von
ja,
euch.
Ja, wenn ihr Lust habt, uns noch ein Weihnachtsgeschenk zu machen, könnt ihr natürlich einmal auf jeden Fall bei werkzeug-garten.de bestellen und in den Bestellnotizen wild und fremd angeben.
Das stimmt. Fast vergessen schon.
Mega Weihnachtsgeschenk 1. Und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr Bock habt, eine Steady-Mitgliedschaft abzuschließen. Ihr kriegt nice Add-ons, schaut auf der Steady-Seite vorbei, es ist großartig. Und wer möchte nicht wild und fremd, Outlaw, Langfinger oder Strauchdieb sein?
Jeder, der in den nächsten 7 Tagen ein Abo auf Steady abschließt, kriegt ein privates Video, wo Tore ein Weihnachtslied singt.
Nein!
So viel
kann nein, nein,
ich schon
nein, 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 das ist Erpressung,
lieben
da macht
Dank
es niemand. Nein, die müssen, okay, können wir machen, aber erstens machen Ole und ich das zusammen und zweitens müsst ihr dann,
ich mach die
ihr müsst uns dann, ihr müsst es uns extra schreiben auf Steady, weil ich möchte niemanden damit belästigen, der einfach nur gechillt ein Abo abschließen
danach
möchte.
So Abo abgebrochen.
Ja, genau, direkt tschüss wieder gekündigt, weil das könnte ich verstehen.
Freunde, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.